Servus und willkommen, hier sind Anna
und Manu. Wir wissen wenig, haben viele Meinungen und noch mehr Fragen.
Willkommen bei Ignorant Iserant, dem Podcast aus der Isar-Metropole, der grantelt und erklärt und mit vollem Munde diskutiert.
In Ignorant Iserant nehmen wir euch mit durch die absurde Welt des Alltags mit ihren kleinen und großen Aufregern.
Warum dauert alles immer so lang? Was ist eigentlich eine medizinische Indikation? Und warum wird man wegen Bürokratie manchmal wahnsinnig?
Wir schauen genauer hin. Was steckt wirklich hinter den Berufen? Wir sprechen mit Menschen, die es wissen oder zumindest so tun, als ob.
Und weil Granteln hungrig macht, testen wir, was Lieferdienste so bringen. Im doppelten Sinn. Hallo.
Guten Tag, Anna.
Und, wie geht's?
Ganz gut. Ich habe mich gerade von der Wiesengrippe erholt.
Ja, ich habe die nicht gekriegt.
Ja, aber du warst doch auch auf der Wiesen.
Ja, ich war einmal und ich war am ersten Tag. Das heißt, da waren die Maskrüge noch sauber.
Ja, okay.
Und die Leute nicht krank. Und da hat es mich nicht erwischt, Gott sei Dank. Und dann habe ich mich von den Leuten ferngehalten.
Ja, dann habe ich das diesmal irgendwie wieder falsch gemacht. Ich war dreimal.
Dreimal ist ja schrecklich.
Warum? Das macht ja, aber zwischenzeitlich halt nur mit Tisch. Also trotzdem. Aber dann bin ich trotzdem krank geworden. Ja, das weiß ich nicht. Woran liegt das denn? Warum sind die Krüge denn nicht ausgespült?
Die sind schon ausgespült, aber die werden kalt gespült.
Ja, aber kalt gespült ist doch auch gut.
Ja, aber ich glaube, da. Ja, und die Leute sind natürlich dicht auf dicht, ne?
Ja.
Und das ist natürlich dann immer so ein Happening, das will dann irgendjemand nicht verpassen. Dann setzt er sich mit Rotznase an den Tisch und dann haben es alle anderen.
Ach so, weil da so viel gebusselt wird und die Nähe und die Temperaturen, ideal für Keime,
ja.
Um sich zu verbreiten.
Und jeder trinkt aus jedem Glas, was gerade rumsteht und
ja.
Wie gesagt, kalt gespült, da ist zwar Desinfektionsmittel drin, aber...
Ja, aber Alkohol, ja. Das infiziert doch.
Aber es ist doch nur Bier.
Aber es ist Starkbier, ne, also stärkeres, ja. Bier, kein Starkbier.
Nee, Starkbier, ja, aber es reicht nicht.
Aber das ist doch irgendwie gemein. Das ist doch,
ja.
Da soll man sich irgendwie freuen und dann kann man das gar nicht machen, weil wir danach irgendwie alle krank sind.
Ja, außer ich. Ich bin nicht krank.
Ja, du bist ja am ersten Tag gegangen. Du hast es ja mal wieder sehr intelligent gemacht.
Tja,
inzwischen ist mir
von den Profis lernen.
Mich hat letztes Mal eine Freundin gefragt, ob die nicht aus München kommt, ob die Anzahl, wie oft man auf die Wiesen geht, tatsächlich ein erreichbares Lebensziel ist. Und dann habe ich gesagt, ja, also früher war das so oder ist zum heutigen Zeitpunkt auch so, dass man zählt, wie oft man auf die Wiesen war und damit tatsächlich auch so ein bisschen hausieren geht. Zumindest während der Wiesen.
Ist das so? Also ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen, die ursprünglich aus München kommen, sagen, boah, ich habe es geschafft, ich war dieses Jahr nicht einmal auf der Wiesen draußen.
Ja, aber die nicht aus München kommen, aber dann für die Zeit hier in München sind, die geben schon was drauf.
Das stimmt, ja, aber daran erkennst du halt die Leute, die nicht aus München sind.
Aber ja, wir haben das doch früher auch gemacht, dass wir gesagt haben, wer war wie häufig und wo auf der Wiesn.
Ja, so mit 17 vielleicht.
Genau, da haben wir es auch gemacht, da war es relevant.
Da war es relevant, das stimmt.
Das ist zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht mehr so.
Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Aber weißt du überhaupt, woher die Wiesn kommt? Also was das überhaupt ursprünglich mal war?
Naja, da war mal eine Wiesn. Also ich hätte gesagt, da war mal irgendwie so ein Ackerland und dann hat irgendjemand gesagt, da feiern wir jetzt. So ist
ja
nicht
fast.
So
du bist ganz schön nah dran.
Oh nein! Sag bloß!
Genau.
Hat diese Folge vielleicht den Inhalt Wiesen und wir haben uns darauf vorbereitet? Nein!
Ja, also das Oktoberfest oder die Wiesen, wie wir Münchner sagen, hat das erste Mal 1810 stattgefunden. Zu welchem Anlass, weißt du das noch?
Das war eine Hochzeit.
Genau, von wem?
Von wahrscheinlich irgendeinem Königspaar. Oder
Kronprinz Ludwig,
ja.
Von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen.
Von Sachsen? Also Bayern hat mit Sachsen hier.
Ja, ich habe damals noch nicht gelebt. Und weißt du, was die gemacht haben?
Na, die haben wahrscheinlich eine eine Party geschmissen und haben zum damaligen Zeitpunkt, gab es sicherlich analog irgendwie vom Brot und Spielen auch so Rennwägen.
Pferderennen.
Genau.
Pferderennen war es. Es war jetzt nicht Brot und Spiele und
ja, ist doch dasselbe.
Moturi te salutan. Ähnlich.
Ja, schau.
Genau, es waren Pferderennen. Und tatsächlich in den allerersten Jahren war es so, das Pferderennen hat dann jedes Jahr stattgefunden. Und da gab es gar keine Zelte, sondern da gab es einfach nur so ein paar Ständel, wo Wein und Bier ausgeschenkt worden ist und so ein paar kleine Buden. Und dann kam erst peu à peu so ein paar Schausteller dazu, ne? Karussells, ein paar Ausstellungen, sowas wie der Flohzirkus, den die meisten gar nicht kennen. Kennst du den Flohzirkus auf der Wiesn?
Nein, den kenne ich nicht. Tatsächlich, wo ist der?
Der ist sehr lustig. Da war ich als kleines Kind immer drin, im Flohzirkus.
Und da siehst du die Flöhe?
Die Flöhe haben sogar kleine Streitwägen,
nein,
die sie ziehen. Ja, das ist voll süß.
Sind die dressiert?
Ja, die sind dressiert.
Ach, krass. Ja, das ist ja spannend.
Ja, der Flohzirkus ist schon spannend. Und dann war es nämlich so, dass halt erstmal nur Buden und Stände waren und die Leute dann, und deswegen gibt es ja auch in München wieder die Wirtshauswiesen, und die Leute sind dann nach dem Pferderennen, haben sie halt ein bisschen was angetrunken und sind dann in die Wirtshäuser gegangen, um da halt weiter zu trinken und das Geld wegzutragen. Und weißt du, warum die
Wiesen nicht stattgefunden hatte?
Ja, nee, das, da sind wir ja noch nicht.
Ach, da sind wir noch gar nicht.
Aber weißt du, was für die Wiesen ein Wahrzeichen ist?
Ja, aber das Wahrzeichen ist ja erst wesentlich später entstanden.
Was denn?
Na, die Bavaria-Statue.
Ja! Das stimmt. Ja, die kam 40 Jahre nach der ersten,
ja,
nach dem ersten Pferderennen. Genau.
Und du kannst bis zum heutigen Zeitpunkt da hochgehen, weil die innen, ja, hohl ist. Und dann kannst du ein bisschen über die Festwiese rausgucken. Aber da musst du, ja, relativ groß sein. Ich glaube 1,80, 1,85, dass du da gut an diese Gucklöcher rankommst, gefühlt.
Mhm.
Das ist ein bisschen schwierig.
Ja. Naja, gut. Wir zwei schaffen es.
Ja.
Genau. Und wusstest du, dass erst ab 1880 auf der Wiesn überhaupt der Bierverkauf offiziell genehmigt war? Davor war es alles ein bisschen illegal.
Ja, das ist doch schön. Illegal ist doch eh immer das Schönste.
Ja.
Weil es viel mehr Spaß macht. Und wusstest du auch, welches Zelt es war? Oder wann es das erste Zelt gab und wer das gemacht
1898 und es war ein Nürnberger, ein Franke war das. Und zwar der Georg Lang. Die Bierburg.
Die Bierburg. Aber das, ja, älteste Zelt ist die Ochsenbraterei, beziehungsweise der älteste Stand.
Ja, jetzt ist
das, von 1881.
Ja, okay. Ach, guck.
Ja.
Wild.
Ja, ja.
Genau. Und 1910 gab es schon die Bräurosel.
Genau.
Ja.
Und die erste Achterbahn gab es aber schon wesentlich früher mit 1809.
Ach, krass.
Ja. Von Karl Gabriel. Nach einem amerikanischen Vorbild haben sie das Ganze errichtet. Das war
ja
noch
wild.
Eine liegende Acht. Und dann hat man eben das Ganze so gemacht.
Ja, cool. Also schon eigentlich ganz schön lange, ne?
Ja, es ist super lange. Du musst mir überlegen, ja, das sind 200 Jahre jetzt.
Ja, das über ist 200 Jahre. Ja.
Und, sie hat,
und am Anfang war das übrigens alles nur lokal und regional, wollte ich jetzt nur mal sagen. Da war das noch alles schön.
Ja, aber das haben sie zum heutigen Zeitpunkt auch. Das sind ja fast schon Statuten. Also zumindest die Bierbrauer, die dort sind, die haben sehr feste oder strikte Regelungen, welche Biermarke hier auf dem Oktoberfest auch sein darf.
Naja, aber auch die Leute, die draufgegangen sind, waren lokal und regional.
Naja, du hattest ja auch keinen Flugverkehr und keinen Bahnverkehr in der Zeit.
Das stimmt,
das heißt, wahrscheinlich, dann bist du halt aus dem Umland gekommen.
Ja.
Sonst hättest du es ja gar nicht geschafft.
Ja, das stimmt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens ist das Oktoberfest zunehmend auch für andere Regionen interessant geworden. Und jetzt, in der aktuellen Statistik, haben wir 20-30% ausländische Touristen.
Und es gibt
hauptsächlich Amerikaner und Australier. Ja. Italiener, wer kennt es nicht, das berühmte Italiener-Wochenende?
Ja.
Ja.
Aber ich habe noch nie so viele Italiener eigentlich gesehen. Irgendwas mache ich da falsch immer an dem Wochenende.
Ja, wahrscheinlich gehst du einfach nicht hin, weil du schlau bist.
Wo gehen die denn alle hin? Ins Löwenbräu?
Das weiß ich doch nicht.
Okay, gut.
Keine Ahnung. Also ich denke, Hauptsache Bierzelt, oder?
Ja, ja, das gehe ich auch von aus. Ja, aber wie kommt man denn in so ein Bierzelt eigentlich am besten rein?
Mit einer Reservierung.
Mit einer Reservierung? Die musst du ja aber frühzeitig machen, sonst kriegst du es ja nicht.
Naja, es wird ja dann die Reservierungsfreigabe, ist glaube ich im
April?
Februar.
Februar.
Ja, Februar, März, April, irgendwie da. Ja. Und dann musst du halt da hinschreiben und dann kriegst du entweder einen Tisch oder kriegst keinen Tisch.
Ja.
Wie es halt klappt.
Ja, aber wir sind ja dazu übergegangen, eigentlich jetzt nur noch mit Tisch zu gehen.
Ja, aber nicht, weil wir uns selber einen Tisch organisieren, sondern weil wir halt Freunde haben, die einen Tisch organisieren.
Weil wir zu faul sind, beziehungsweise das ist gar nicht so wichtig.
Oh, und wusstest du übrigens, das finde ich auch ganz interessant, es gab eine ganz große Berühmtheit, die als Elektriker-Lehrling auf der Wiesn gearbeitet hat. Weißt du, wer das
war? Ja, das ist aber nur ein Mythos. Also das ist nicht belegt.
Nee, es ist belegt.
Ich habe eine Quelle, da heißt es, es ist nicht belegt.
Es ist belegt. Und es wurde auch schon einmal in der Stadtführung wurde das auch schon gesagt.
Ah, belegt. Und zwar, wer war das? Albert Einstein.
Ja, 1896.
Der hat ja die Glühbirnen eingedreht.
Ja.
Das stelle ich mir auch witzig vor.
Ja gut, der war 17.
Ach so, ja gut. Da hat er noch keinen Nobelpreis gekriegt. Hat er angekriegt?
Nee, da hat er nicht. Ja, doch, ich glaube, der hat Nobel. Ja, ganz klar.
Ja.
Ja.
Das ist aber spannend. Klar.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das gemacht hat.
Tja.
Und es gab auch Shows, die tatsächlich dann die größten Abnormalitäten gezeigt haben.
Ja gut, die gab es früher immer, gell?
Menschen mit ungewöhnlichen körperlichen und geistigen Merkmalen. Schau, da könnten wir es auch hinstellen.
Ja, stimmt. Wobei, ich glaube, mich noch zu erinnern, als ich als Kind war, da gab es da auch so eine Ausstellung und da waren wir auch drinnen.
Ja.
Mit meiner Oma und meinem Opa, da war ich klein, 4 oder sowas, 5 vielleicht. Und da war die Dame mit Bart und die Frau ohne Unterkörper.
Ach, die Frau ohne Unterleib.
Ja.
Ach, krass.
Ja, und früher, als ich klein war, da gab es auch Ponyreiten noch auf
der Wiesn. Ja, das kann ich mich auch noch, daran kann ich mich auch noch erinnern.
Das ist ja Gott sei Dank abgeschafft.
Ja, Ponyreiten, das ist einfach dann der Stress, der Lärm für die Pferde einfach
nicht. Vor allem früher war aber auch nicht so viel los auf der Wiesn, muss ich sagen. Also früher war es echt so, also ich kann mich erinnern, du bist früher eigentlich auch an einem Wochenende, jetzt darfst du ja am Freitag, Samstag und Sonntag und vor Feiertagen oder am Feiertag darfst du ja nicht mal mehr mit Kinderwagen auf die Wiesn gehen. Ja. Und ich weiß, meine Eltern hatten früher immer einen Kinderwagen dabei für mich oder meinen Bruder. Das ging problemlos, auch am Wochenende.
Ja, das geht heute nicht. Aber man muss sich auch vorstellen, das gab ja verschiedene Ereignisse, die dazu geführt haben, dass einfach die Sicherheit über die Jahre hinweg einfach zugenommen hat.
Ja, das schon, aber auch, also du darfst ja sonst, es geht einfach wegen dem Gedränge, kannst du nicht mehr mit dem Kinderwagen auf die Wiesn, aber früher war ja das Gedränge einfach nicht so groß.
Ja, also die Besucherzahlen, ich habe jetzt Aufzeichnungen gefunden, zum Beispiel 2019, aber früher habe ich jetzt nichts gefunden, waren es ca. 6,3 Millionen. Dann hat es den Höchststand erreicht 2023, das war eben der Corona-Pandemie. Mit 7,2 Millionen und ist dieses Jahr wieder zurück auf 6,5.
Ja, dafür war sie zweimal gesperrt, das ist schon auch Wahnsinn, ne?
Ja. Wie fandest du die Kommunikation?
Ich habe das ja alles gar nicht mitgekriegt. Ich war arbeiten und dann hieß es plötzlich, die Wiesn ist zu.
Ja.
Ich muss halt fairerweise sagen, wenn ich das Gelände einzäune, dann muss ich auch irgendwie gucken, dass das halt funktioniert. Und dann muss ich halt sagen, okay, Reservierungswechsel, eine halbe Stunde und die Leute müssen das Festzelt und die Wiesn das Gelände verlassen, oder? Ich darf halt nicht so viele drauflassen. Das ist halt das Nächste. Also ich meine, das ist, ich habe da Bilder gesehen. Ich wäre da ohnmächtig geworden. Das ist schrecklich
gewesen. Du bist überhaupt nicht mehr durchgekommen. Also ich war zu dem Zeitpunkt.
Und stell dir mal vor, da hätte es eine Massenpanik gegeben. Dann wäre das wie Love Parade damals in.
Wo war die?
Düsseldorf.
Irgendwie sowas war das.
Irgendwas. Dann wäre das da wie die Love Parade geendet. Ne? Also das muss man wirklich sagen, das war schwerst gefährlich.
Oh, das ist ja tatsächlich so, da haben die offiziellen Behörden auch zugegeben, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Und ich denke, das wird ihnen nicht mehr passieren. Aber ich war immer davon ausgegangen, gerade durch diese hohen Sicherheitsmaßnahmen wie Kameraüberwachung, Einlasskontrollen, dass bereits jetzt ein System installiert ist, das überwacht, wie viele Besucher auf der Wiesn sind. Weil da müsste es ja irgendeine Software geben, Tool oder sonstige Sachen, die dir anzeigt, wie die Auslastung auf der Wiesn ist. Ich dachte, das gäbe es schon längst.
Nein, das gibt's nicht. Ich glaube, es geht nur um die Taschenkontrolle, dass du halt nichts aufs Gelände schmuggeln kannst.
Ja, aber das könnte man doch sehr leicht installieren. Also das werden sie auch nächstes Jahr machen.
Ich weiß nicht, ob das so leicht zu installieren ist, ehrlicherweise.
Naja, eine KI, naja, du hast doch bereits die Überwachungskameras. Das heißt, du brauchst lediglich eine Software, die Menschen zählt an den Eingängen und Ausgängen. Das ist ja sowieso separat. Und dann lässt du eine KI das ausrechnen, wie gerade der Belastungsstand ist. Oder
ja gut, aber wie machst du es, wenn zum Beispiel um 17 Uhr der Belastungsstatus hoch ist und du sagst, okay, um 17.30 Uhr gibt es aber Leute, die haben eine Tischplatzreservierung, für die sie ja nicht gerade wenig Geld bezahlt haben.
Ach so, dann musst du das zeitlich irgendwie versetzt machen. Dann musst du mit den Wiesenwirten das absprechen, dass dein größerer Puffer ist.
Ja.
Und du hast es ja im Schützen auch gesehen, oder kennst das auch aus dem Schützen, wie da dieser Reservierungswechsel abläuft. Das finde ich ja ehrlich gesagt auch menschenunwürdig.
Ja, ja, du wirst da einfach rausgeschmissen.
Ja, und dann mit diesen Absperrbänden und was weiß ich, alles Mögliche. Klar, es ist Dienst der Sicherheit und nicht der Überlastung der Zelte, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung.
Also ich muss sagen, ich bin ja kein ganz großer Fan. Es ist ganz nett, wenn man mal also einen Tag da ist.
Ja.
Und ich mit Tisch ist es sowieso nett, muss man sagen. Aber so, ich würde jetzt nicht mehr irgendwie über die Wiesen schlendern. Also zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie einen freien Tag und ich gehe mal auf die Wiesen. So wie man es halt früher mit den Großeltern gemacht hat. So, lass uns mal über die Wiesen schlendern. Das würde ich nicht mehr machen. Das ist nicht mehr schön. Weißt du, es ist einfach nur noch Gedränge, voll. Die Leute sind arschbesoffen. Ich trinke ja nur noch sehr wenig Alkohol. Ja. Und trinke ja auch auf der Wiesen dann dementsprechend, meistens eher Spezi oder einfach, weil ich kein Bier aber mag. Ne?
Ja.
Und es ist wirklich so, dass es wirklich, die Leute verändern sich auch total. Also du siehst es auch einfach wirklich, dass es wird immer unangenehmer, finde ich.
Besonders die Leute gehen ja auch nicht mehr irgendwie weiter. Sie sind ja auch dann die ganze Zeit noch irgendwie am Fotografieren für Instagram und was weiß ich, alles Mögliche. Das hält ja auch immer
stoppt
diesen Stau auch auf und
du
musst die ganze Zeit ausweichen.
Ja, und dann kommen da irgendwelche Jungen, weißt du, ich finde auch, man muss das halt viel mehr kontrollieren. Da ist dann so ein Tisch mit 16-Jährigen und die trinken halt dann zum Teil einfach 4, 5 Bier und reiern.
Ja.
Alles voll.
Ja.
Das ist so unangenehm.
Ja, das
und
ist
halt
der
auch, muss man sagen,
dafür einfach prädestiniert dafür.
Und man muss halt auch sagen, die Amerikaner vertragen halt auch nichts. Ne? Also die haben ja bei denen immer, das Bier ist ja sehr viel leichter als bei uns.
Ja.
Auch in Australien, glaube ich. Und die vertragen einfach nicht, wenn die sich eine Schamass reinknallen, das vertragen die halt nicht. Ich meine, was hat so eine Wiesenmast? 6, irgendwas Prozent?
Ja. Und normales Bier hat 3, 3,5, 4, 4, 4,5,
je nachdem. 4,5 oder 4,7, genau. Und dann ein amerikanisches Bier hat ja noch mal weniger.
Ja. Was verboten ist, ist halt die Masse auch Echsen, was ich richtig finde.
Das finde ich auch richtig, ja.
Weil es einfach dann eine Katastrophe wird und dann bist du halt schnell betrunken.
Ja.
Sie gehen ja auch mit der Zielsetzung, also gerade durch die Dollar-Euro-Währung und solche Sachen, war mein Eindruck, dass wahnsinnig viele Amerikaner auch da sind, auch rund um die Wiesen rumherum, also um diesen Zahlschiene.
Ja. Ja.
Deshalb kommen ja momentan auch so viele Amerikaner nach Europa und da haben sie das völlig ausgenutzt auch.
Ja.
Ja.
Ja, mir tun auch die Wiesenbedienungen leid. Also was die da manchmal mitmachen müssen, ich glaube, das ist schon, ich glaube, da ist zum Beispiel die Eudewiesen, wenn du auf der als Bedienung arbeitest, das ist, glaube ich, ein bisschen entspannter und ein bisschen netter.
Die ist auch für Kinder wesentlich angenehmer und entspannter.
Ja,
und
da
du kannst
auch
da besser
schöne
drüber
Karussells.
Gehen. Du hast da deine Steinkrüge, du hast tatsächlich historische Spiele, die du eben machen kannst.
Ja, das stimmt.
Das ist angenehmer.
Ja, das stimmt. Aber was denkst du eigentlich, was verdient so eine Wiesenbedienung? Und wie wird die bezahlt? Kriegt die ein Festgehalt oder kriegt die kein Festgehalt?
Ach, das ist mein Umsatz. Die Wiesenbedienung auf jeden Fall, die geht in Vorleistung. Die kauft am Anfang schon die Marken. Die kauft die gesamte Ausstattung. Also es gibt ja feste Regeln, wie sie auszusehen haben, was sie zu tragen haben. Die haben dann auch ihre festen Verkäufe, wo sie dann die Geldbeutel und die ganzen Klamotten kaufen müssen.
Ja.
Und dann kaufen sie von den Brauereien die Marken und gehen hier in Vorleistung.
Genau. Und was denkst du, was kriegt sie pro verkauftes Bier oder Händel oder sonst irgendwas? Wie viel kriegt die dafür?
Das ist zum einen sehr stark abhängig vom Zelt natürlich. So jetzt Käferreservierung kriegst du natürlich zum Schluss nochmal ein massives Trinkgeld auf das, was du verkauft hast.
Ja gut, aber
hattest.
Wir reden jetzt erstmal.
Aber
reden jetzt
das
erst
ist nicht viel.
Vom
Bediengeld. Das sind dieser Unterschiedsbetrag, ich glaube 20, 30 Cent pro Mass.
Nee, 1,39 pro Maß Bier und 1,58 pro Händel.
Ja.
Das ist quasi das, was die Bedienung bekommt. Genau, und dann halt noch das Trinkgeld.
Das obendrauf, ja.
Genau, und ich finde das schon auch schwierig, wenn du jetzt überlegst, jetzt hat die Maß 15,30 Euro gekostet, glaube ich. Wenn du dann sagst, okay, 16 Euro, das ist dann halt für die Bedienung, die da halt so ein Kilo Bier rumschleppt, nicht so viel.
Das ist auch
und
nicht.
Früher, als es halt dann, als es halt irgendwie 13,20 Euro war, da hat man halt gesagt, mach 15, dann passt schon. Und das ist für die natürlich, und ich glaube, bei 20 wird es dann schon schwieriger, ne?
Ja, und wir kommen ja dort auch hin.
Ja, ja,
wir kommen preislich ja hin. Also zum Beispiel seit 1991 ist der Bierpreis um über 260% gestiegen.
Das musst du dir mal überlegen, das ist schon krass.
Zweieinhalbfache.
Das ist Wahnsinn. Das
während
ist
die allgemeine Inflation, das ist ja immer so ein bisschen die Begründung, was hier gemacht wird, alles ist teurer geworden, die Arbeitskraft und was weiß ich, die ist im selben Zeitraum aber nur um 89% gestiegen.
Also hängt dieser Vergleich inflationsbereinigter Bierpreis absolut.
Ja, definitiv.
Ja. Weißt du, was so eine Wiesenbedienung verdient?
Über die Jahre hin, beziehungsweise über die zwei Wochen?
Ja.
16 Tagen. Ich hätte gesagt so 7.000, 8.000 Euro.
Ja, zwischen 5.000 und 10.000 netto.
Da war ich gut mit meiner Schätzung.
Da warst du sehr gut, genau. Das ist aber nur, also 10.000 netto, da musst du schon eher in einem Zelt sein, wo viel Champagner getrunken wird, wo du halt ein gutes Trinkgeld erwarten kannst, wo du einen guten Durchlauf hast, etc. pp. Ne?
Ja.
Aber so Durchschnitt ist so 5 bis 7 ungefähr.
Ja, genau. Dafür, dass du dir zwei Wochen den Arsch abarbeitest. Und da musst du ja wahrscheinlich auch noch steuerlich das Ganze beachten. Also du musst
du hast ja das Trinkgeld, das macht am meisten
das
aus.
Das kriegst du steuerfrei.
Das kriegst du steuerfrei, genau. Ja.
Aber das ist schon eine Heidenarbeit. Aber okay, 5.000 Euro,
Wahnsinn.
Sagen wir mal jetzt 5.000 Euro bis 10.000 Euro für 16 Tage. Ich kenne viele, die das halt einfach auch machen und sich in der Zeit einfach Urlaub nehmen, um dann auf der Wiesn zu arbeiten.
Ja, also ich meine, wenn du dir überlegst, du hast ja diese 1,38 pro Mast, dieses Bediengeld, was du kriegst, das musst du versteuern.
Ja.
So, das heißt, ist ja sicher nicht das Trinkgeld. Ne? Also ich glaube, den größten Batzen macht einfach das Trinkgeld aus.
Ja, dass du halt nicht mit angeben musst.
Ja.
Das ist.
Und ich glaube, dann lohnt sich's schon. Also meine Schwester hat auch auf der Wiesn gearbeitet, die war aber an so einem Infostand.
Mhm.
Und die hat 16 Euro brutto verdient pro Stunde.
Also fast, was ist der Mindestlohn?
Bisschen über Mindestlohn.
Ja. Genau. Ich habe einen Bekannten, der hat in der Ochsenbraterei einmal zwei Wochen ausgeholfen, beziehungsweise dort als Kellner gearbeitet. Der ist um die 5.000, 7.000, 8.000, je nachdem, eben dann bezahlt. Aber das war mit der Steuer irgendwie im Nachgang immer so ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, es ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn du zum Beispiel im Garten eingeteilt im Biergarten eingeteilt bist und es regnet die ganze Zeit, ja, Pech für dich.
Ja, das ist halt, das ist halt die Risikoverlagerung. Was die machen, was die Wirte halt machen, die verlagern das Risiko auf die Kellner. Indem sagen die Kellner, je besser ihr arbeitet, umso mehr verdient ihr, wir sind raus.
Ja.
Und der Ansporn der Kellner ist es ja auch, möglichst viel zu verkaufen, um da positiv rauszukommen.
Ja.
Aber das ist ein gutes und geschicktes System. Und dann kriegen sie halt nur die Marken, die sie dann eben einlösen, dass hier kein Bargeld irgendwie im Umlauf ist. Und können damit dann die Biere und Händel und solche Sachen an der Küche beziehungsweise am Ausschank abholen.
Ja.
Das ist eigentlich auch gut, weil dann hast du kein Bargeld irgendwie rumlaufen. Keiner kommt auf die Idee, irgendwelche Kassen zu überfallen, weil das ganze Geld vorab schon weggesteckt wurde. Und dann passt das ja auch. Also,
was denkst du, verdient der Wiesenwirt netto dabei?
Na, ich hatte mal geguckt, ich glaube so 1 bis 2 Millionen.
Ja, es gab ja mal diesen einen Steuerprozess um einen Wiesenwirt. Wir wollen ihn jetzt nicht nennen und wir wollen auch das Zelt nicht nennen, aber es war ein eher kleineres Zelt. Es war jetzt nicht ein großes Zelt.
Aber es war ein schönes Zelt.
Ja, es war sehr schön. Und ich muss auch sagen, der ist ja immer noch in der Stadt unterwegs und ich muss sagen, ich gehe gerne zu dem und ich finde, der hat ein tolles Lokal und
der ist halt einfach
per se
auch
muss man
hands-on. Ich habe ihn erst letztes Mal wieder getroffen. Ja. Der ist halt hands-on, der geht ans Telefon, der bedient, der
das ist ein toller Mensch. Ja. Also es ist ein toller Mann und man muss halt wirklich sagen, diesen Steuerprozess, das tut mir total leid. Klar, das kann natürlich sein, dass es beabsichtigt war. Dann muss man sagen, Strafe muss sein. Okay, und was denkst du, was der im Jahr 2012 für einen Umsatz hatte in diesem kleineren Zelt?
In dem kleineren Zelt, ich hätte jetzt gesagt, einen Umsatz von 4 bis 5 Millionen.
3,3 Millionen und dann hatte er einen Nettogewinn von 1,5 Millionen. Ja. Genau, das heißt, man schätzt so ungefähr, dass die Wiesenwirte, ich meine, da gibt es ja auch wirklich ganz kleine gemütliche Zelte, ne, so Bratwurst oder die Entenbraterei und sowas.
Ja.
Und man schätzt, dass quasi in einem guten Wiesenjahr ein Wiesenwirt zwischen 500.000 bis 2 Millionen Euro netto erwirtschaften kann.
Ja, das ist krass. Besonders du hast ja, das ist eigentlich für 14 Tage, ist eigentlich ganz gut. Als Wiesenwirt,
ja.
Also deshalb machen sie es ja auch. Deshalb ist der Kampf ja auch zwischen den Wiesenwirten teilweise, also was heißt, jetzt ist es sozusagen klar, wer aufs Zelt, wer auf die Wiesen darf. Aber deshalb gehen sie ja auch immer wieder drauf, weil das ein guter Gewinn ist für 2 Wochen.
Weißt du, was die Voraussetzungen sind, dass du ein Zelt auf der Wiesen haben darfst?
Also ad hoc hätte ich jetzt gesagt, du musst auf jeden Fall in der Münchner Brauerei sein. Dann musst du hier einen Tiefbrunnen haben. Du musst einen bestimmten Umsatz bzw. eine bestimmte Füllmenge an Bier erreichen. Und das ist ja, glaube ich, der Knackpunkt, wo gerade Giesinger Bier, das ist eine kleine Münchner Brauerei, die sich über die letzten Jahrzehnte stark entwickelt hat. Das ist der Begriff der Tradition. Du musst ein Traditionsunternehmen oder eine Traditionsbierbrauerei sein.
Nein, das ist falsch.
Nicht? Dann nicht? Was
ist
dann?
Falsch. Weil zum Beispiel das Café Kaiserschmarrn ist ja absolut überhaupt keine Brauerei.
Ja, aber Traditionsunternehmen,
genau. Ja, genau. Du musst eine Gastronomie in, und auch Bodos Kaffeezelt ist übrigens ist auch keine Brauerei, ist auch kein Traditionsunternehmen, weil, aber du musst eine Gastronomie in der Stadt München betreiben und damit hast du, und das ist ja auch immer das Problem, und es dürfen nicht mehr Zelte werden, sondern du kannst nur, glaube ich, Zelte übernehmen.
Ah.
Ja,
aber
genau.
Die Kriterien in Bezug auf Bierbrauen, die hast du auf jeden Fall auch und Tiefbrunnen
ja,
und
ja,
solche
klar.
Sachen.
Ja, die Kriterien hast du vielleicht auch, aber es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch das Nymphenburg-Rondell und so weiter und so fort. Das sind ja ganz kleine Mini-Mini-Zelte und die dürfen das ja auch und die haben ja zum Beispiel gar kein Bier auch oder haben so ein alkoholfreies oder ein Weißbier oder was da geil was. Also die sind ja dann Brauerei unabhängig. Klar, die großen Zelte, Bräurosel und so weiter und so fort, die sind Brauerei gebunden.
Ja.
Ja. Bräurosel kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, so ab morgen schenkt man Augustiner aus, das geht nicht.
Ja, das ist ja gut gemacht, weil das eben die alten Münchner Unternehmen und Bierbrauerfamilien sind, die alle auf dem Münchner Südfriedhof, auf dem kleinen liegen. Oder ist das der Südfriedhof unten an der Thalkirchner Straße? Da liegen sie alle.
Ah ja, doch, ich glaube, das ist der Südfriedhof.
Ja. Und deshalb sind sie da alle. Ja, aber das ist doch gut, man schottet seinen eigenen Markt ab. Es gibt aber auch viele Innovationen nach und nach, zumindest für kleinere Stände. Es gibt so einen Feldmochinger Landwirtschaftsverband. Die sind tatsächlich dazu übergegangen, auch Quinoa anzubauen in Feldmoching und verkaufen auf der Wiesen Quinoa-Produkte.
Ach krass, cool.
Das wusste ich auch nicht.
Was ich jetzt auch ganz toll fand, als ich auf der Wiesen war, also ich habe klar, einen Schweinsbraten gegessen, weil ich aber auch nicht Veganer bin. Aber es gab auch vegane Alternativen und die haben sich jetzt auch nicht schlechter angehört. Also ich glaube, wenn ich Veganer wäre, würde ich da jetzt aktuell auch wirklich mittlerweile was finden auf der Wiesn. Und das fand ich eigentlich ganz nett.
Das ist auch, wenn wir jetzt so gerade in diesem Trend sind, der Umsatz in Bezug auf alkoholfreies Bier ist auch stark gestiegen.
Ja, total gut, total gut.
Früher wurdest du ja immer im Endeffekt angefeindet, wenn du dann irgendwie dein alkoholfreies Bier bestellt hast und dann hattest du so ein rotes Schild oder sowas. Das war ja immer so ein bisschen diskriminierend, aber inzwischen ist es fast Normalität und keiner sagt mir was, dass du alkoholfreies Bier trinkst.
Ja, und glaubst du, die Stadt München macht damit ein Plus oder ein Minus mit dem Oktoberfest?
Also die Stadt München, wie jede andere Kommune, finanziert sich ja über Gewerbesteuereinnahmen und du hast ja für die Wiesen nicht nur das reine Festzeltgelände und solche Sachen, du hast ja auch noch diese ganzen anderen externen Faktoren. Also die höhere Zugverkehr, du hast die höhere gastronomische, also du hast einen höheren gastronomischen Umsatz bei den Restaurants in München, in Münchner Stadt und du hast natürlich eine höhere Belegung der Hotelzimmer neben den Einnahmen von der Wiesen. Also die machen auf jeden Fall Gewinn damit.
Also im Jahr 2009 gab es eine Bilanz tatsächlich. Ach, da hat die Stadt München 3,85 Millionen eingenommen und hat aber 4,2 Millionen ausgeben müssen. Polizei, Reinigung und so weiter und so fort, ja.
Warum gab es die erst 2008?
2009. Und wenn man das jetzt hochrechnet, also das ist, dann ist, macht die Stadt tatsächlich mit der Wiesn, macht Stadt München Verlust.
Aber die anderen Skaleneffekte, wie jetzt Hotelbelegung, das ist dann grundsätzlich schon positiv für Sie. Hätte ich jetzt gesagt.
Nee, insgesamt.
Ach, insgesamt mit der Berücksichtigung von den anderen Faktoren?
Mit der Berücksichtigung, ja.
Ah, das hätte ich jetzt.
Also Gewerbesteuereinnahmen sind 3,85 Millionen gewesen, okay. Und 4,2 Millionen hast du Ausgaben gehabt. Mit, du hast ja die Stadtreinigung, du hast den Brandschutz, ja. Du hast ja auch, und da ist natürlich auch die Sache dabei, dass du halt einfach laufende Kosten hast beim Unterhalt der Theresienwiese, der Abwasser denn, und so weiter und so fort.
Du hast, ne, das auch ist die alles, ganzen zum Beispiel Reinigungsdienste drumherum, die du machen, die
ja,
du brauchst.
Ja, das meine ich ja. Stadtreinigung, ja. Ne? Abwasser, Zuwasser, Investitions- und Unterhaltskosten und so weiter und so fort.
Die Verwaltung, die dir auch damit beschäftigst, für natürlich das Auswahl, also das Ganze ist ja angesiedelt beim Referat für Arbeit und Wirtschaft. Dann hast du hier die Mitarbeitenden, die sich um die Vergabe kümmern müssen. Ja.
Genau. Und also man hat natürlich für 2025 wird der Wirtschaftswert von der vom Oktoberfest auf 1,57 Milliarden Euro geschätzt. Mhm. Aber das ist ja nicht die Einnahmen, die die Stadt kriegen, ja. Sondern das ist das, was das Oktoberfest insgesamt wert ist. Aber genau, wenn man zum Beispiel jetzt eine Bettensteuer machen würde, dann könnte man 25 Millionen extra wahrscheinlich generieren.
Ja, aber das ist ja Söder dagegen.
Die Stadt. Ja, genau, das ist der Söder dagegen.
Deshalb machen sie es ja nicht.
Ja.
Aber das wäre doch gut, 25 Millionen. Der städtische Haushalt ist sowieso stark belastet, so wie bei anderen Kommunen auch.
Ja.
Aber das machen sie nicht. Ja.
Aber das, ja genau, und das ist und deswegen ist die Wiesn, also die Wiesn kostet die Stadt München mehr, als dass sie uns bringt, quasi.
Ja gut, das ist eine halbe Million.
Naja, eine halbe Million bei einer Stadt, die pleite ist und überlegt, die städtischen Krankenhäuser zu schließen, ist eine halbe Million schon ganz schön viel. Einfach so, for fun.
Ja gut, ich hätte jetzt gesagt, eine halbe Million ist jetzt gut machbar.
Aber das ist 2009 gewesen, ne? Du darfst ja, das, du musst das halt hochrechnen auf 2025. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht mehr nur eine halbe Million.
Wahrscheinlich weniger, weil sie natürlich in dem Zeitfaktor auch die Sicherheitsmaßnahmen extrem hochgeschraubt haben, sei es digital oder mit Menschen, die an den Schleusen stehen.
Ja, genau,
stehen,
aber die musst du, aber die zahlen nicht die Wiesenwirte, das zahlt die Stadt
München,
die Ordner.
Ja, genau, das meinte ich ja, als Kosten, die du berücksichtigen musst.
Genau, das haben wir hier, also Schätzung für ein Jahr, Sicherheitsdienst, Wachpersonal, 5,2 Millionen Euro.
Ja, ist teuer.
Toiletten, Müll, Zaun, Straßenreinigung, Brandwache, 2,75 Millionen jeweils, also zweimal, das sind dann auch nochmal 5, irgendwas. Dann Investitionskosten 260.000 pro Saison. 68.000 Unterhaltskosten. Rettungsdienst und Feuerwehr machen nochmal 210.000 Euro Personalkosten aus. Und Sicherheitskontrollen und Ordnerpersonalkosten 820.000 Euro.
Gut, aber was du dafür natürlich entgegenhalten kannst, dass du kostenlose Werbung bekommst, wenn in allen Radiosendungen oder auch TV-Sendungen und so weiter dann vom Wiesnanstich erzählt wird.
Ja, ja, das mag schon sein, aber trotzdem muss man sagen, die Stadt macht primär erstmal einen Verlust mit der Wiesn.
Gut, aber da musst du auch berücksichtigen, dass du halt dann andere Faktoren hast. Wenn du überall kostenlos Werbung bekommst dann und dafür nicht zahlen musst, dann spielt sich da wieder ein.
Weiß man nicht, das ist jetzt spekulativ. Also tatsächlich gibt es eine Schätzung, was die Stadt München jetzt, was die Stadt München das ungefähr kostet. Aktuell sind 11,4 Millionen.
Ja, das ist
hochgerechnet.
11,4 Millionen.
Ja.
Ja, was?
11,4 Millionen sind 11,4
dafür,
Millionen.
Dafür, dass der Grünen-Politiker Dominik Krause sagte, das sei das größte legale Drogenfest Deutschlands.
Dafür hat er sich aber auch die ganze Zeit auf der Wiesn fotografieren
lassen. Es ist aber auch Wahlkampf. Also man darf nicht vergessen, dass bis zum März nächsten Jahres jetzt hier Kommunalwahlkampf ist und hier wird nie wieder irgendjemand was Böses in dieser Zeit sagen.
Naja.
Ja.
Naja. Sag mal, und wie findest du die ganzen Sachen mit der Tracht eigentlich? Das ist ja auch noch eine Sache, die mich ja...
Das ist eine spannende Frage, weil sich das ja über die Jahrzehnte auch so krass entwickelt hat. Also ich kann mich noch erinnern, als wir auf die Wiesn gegangen sind, da war das noch nicht so stark, dieser Trachtenzwang.
Nee, oder? Gar nicht. Also ich weiß, als ich das erste Mal auf die Abendwiesn durfte, Das war ja begleitetes Trinken für Minderjährige ungefähr. Da bist du da in Jeans und Pullover hingegangen.
Genau.
Da bist du, und ich bin jetzt keine 100. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie 1890 war, sondern tatsächlich muss man sagen, und ich kenne das auch als Kind.
Das war, es war im anderen Jahrtausend. Nee, knapp nach dem anderen Jahrtausend.
Stimmt. Ja, genau.
Das war schon dieses Jahrtausend.
Ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, ich kenne das auch als Kind nicht. Klar, meine Oma war immer so ein bisschen trachtlich angezogen, aber nie im Dirndl. Das Dirndl war reserviert für Hochzeiten und Geburtstage von irgendwelchen Freunden. Sondern die hat halt eine Jeans angehabt, hat Schlappen an, also Schuhe angehabt.
Ja, eine Bluse, eine Trachtenbluse.
Und dann hatte sie halt eine Trachtenbluse und einen Janker.
Genau, genau. So. Vielleicht noch
und
einen Hut.
Und mein Vater auch.
Vielleicht noch einen Hut. Das hatte meine Mutter immer dann immer
einen Hut. Haare gehabt. Die hatte tupierte Haare, das ging nicht.
Ach so, nee, das hatte meine Mutter nicht. Tupierte Haare, ja.
Ja.
Deshalb ging das mit Hut.
Ja. Genau, und das hat sich ja dann so gewandelt. Ich weiß, als ich dann so kurz vor der Volljährigkeit stand, da sind die Ersten dann schon immer in Tracht aufs Oktoberfest gegangen.
Und dann wurde es langsam auch immer mehr über die letzten 10 Jahre oder so, dass das dass auch um die Tracht herum ein wesentlich größerer Aufwand betrieben wird.
Ja, und was ich so lustig finde, wenn manchmal, wenn man auf der Wiesn ist mit Leuten, die nicht aus München kommen, und die sehen dann jemanden, der nicht in Tracht ist, sondern halt vielleicht in der Münchner Tracht, sage ich jetzt mal, die dann anfangen abzulästern. Wie kann denn das sein? Der ist ja gar nicht in Tracht. So, wo du dir denkst so, Leute, das ist die Münchner Tracht.
Ja.
Das ist die ursprüngliche Tracht. Also ich kenne das, mein Opa ist auch nicht in Tracht. Der hatte immer so eine Lederjacke, so eine Trachtenlederjacke. Die hat er aber auch so angehabt. Die hat er immer über den Sommer angehabt. Also jeden Tag.
Ja.
Es war jetzt nichts, wo er sich besonders aufgestylt hätte.
Und
ich glaube, mein Vater hat sich seine erste Lederhosen gekauft. Boah, 2015
Aber dafür,
oder so?
Dass ähnlich wie bei mir ja auch die Familie eigentlich schon lange in München lebt, ist das eigentlich spät. Also ich weiß, dass die erste Lederhosen, die ich glaube ich anprobiert hatte, die war von meinem Vater mit 17.
Ja, mein Vater hatte als Kind Lederhosen.
Ja, genau.
Halt. Da sind die immer in Lederhosen.
Genau.
Aber
die
da hat er halt.
Das, wurden in Lederhosen gesteckt. Ich habe letztes Mal eine Kinderlederhosen zumindest gesehen, ja.
Ja, genau. Ich habe auch eine Kinderlederhosen gehabt. Das fand ich natürlich damals doof, weil ich wollte lieber ein Kinderdirndl haben. Aber eine Lederhosen ist natürlich sehr viel robuster als so ein Dirndl.
Ja.
Mein Vater hatte als Jugendlicher hatte der keine Lederhosen mehr. Das war damals, war in den 80ern und da war das total verpönt, irgendwie mit Lederhosen und Tracht auf die Wiesn zu gehen. Das fand, also da ist keiner, da gab es das nicht. Und der hat halt nur die Kinderlederhosen gehabt, diese kurzen.
Ja,
und da hat er halt mit Mitte 40 nicht mehr reingepasst. Verwunderlich.
Wieso denn? Der ist ja auch immer noch schlank und rank.
Ja, aber so schlank war
so
er
schlank
halt
nicht.
Dann nicht mehr.
Ja, das mit der Lederhosen ist so. Aber ich finde das mit der Lederhosen und mit dem Dirndl, dadurch, dass du eigentlich relativ selten anziehst, finde ich das auch immer einen ganz guten Gradmesser für die körperliche Entwicklung über das Jahr hinweg.
Das stimmt.
Also das muss man ja schon mal zugeben.
Das stimmt. Ich habe reingepasst in mein... Also ich habe ein Dirndl, das war... Ja, das ging nicht mehr so gut zu... Aber ich habe in mein Hochzeitsdirndl reingepasst, das hat schon gepasst dann.
Ja, ich habe zwei Lederhosen für zwei unterschiedliche Zustände.
Ah ja.
Ja, genau. Und dieses Jahr ging es für überraschend, so wie letztes Jahr, eigentlich die letzten Jahre auch, immer in die gute Lederhosen.
Ah ja, dann sehr gut.
Was glaubst du denn, was man so für den Lederhosen zahlen kann?
Das weiß ich, weil mein Mann hat zwei sehr schöne Lederhosen von Meindl in Hirschleder. Also du kannst von deinen Lederhosen für 20 Euro kriegen, das ist dann meistens Stoff, sieht scheiße aus und geht auch schnell kaputt.
Die kriegst du am Hauptbahnhof, da gibt es so ein Eckgeschäft.
Ach geil.
An der Goethestraße. Da gibt es doch dann immer diese Touristenshops. Da kannst du die kaufen,
genau.
Da kriegst du sie hinterhergeschmissen.
Ja, herrlich. Also da gibt es auch dementsprechend Dirndl da in dieser Preiskategorie. Und dann kannst du ja bis zu... in die Tausende. Also ich weiß, die Lederhosen von meinem Mann, wenn man die jetzt kaufen würde, also 2025, kostet die, glaube ich, knapp 2.000 Euro.
Genau.
Und das ist halt aber schon. Die gibt es auch noch für mehr, muss
man
sagen.
Ja, aber zwar ein ganz guter Standard. Also was heißt Standard? Überleg dir mal 2.000 Euro für eine Lederhosen. Ich habe meine gekauft die neuere habe ich gekauft vor, glaube ich, 10 Jahren und hatte 1,6 gezahlt. Naja, Und das ist halt einfach der Wahnsinn auch. Wenn du dir überlegst, der Ursprung der Lederhosen...
Dann hoffentlich aus Hirschleder, gell?
Nee, die aus Plastik, weil es schneller brennt. Nein, ach ja, so, schon ja, so eine anständige.
Okay.
Ja, so mit Stickereien und was weiß ich, so blablabla.
Ja, das war cool. Mein Mann konnte sich sogar seine Initialen einsticken lassen. Das war echt schön. Also in die eine, die andere hat das nicht, aber in der einen hat das drin und die ist echt schön.
Nee, ich war irgendwo im Tegernsee und habe mir die da gekauft, weil ich die ganz schön fand, einfach von den Stickereien. Ich weiß nicht, keine Mandel. Ja. Aber du weißt schon, dass eigentlich die Lederhosen eigentlich Arbeitskleidung ist.
Ja, deswegen hat das ja auch keiner hier in München getragen, weil das haben ja die Arbeiter von außerhalb getragen.
Und so. Ja, und das ist halt das Spannende an der ganzen Sache, weil zum jetzigen Zeitpunkt ja so ein richtiger Hype darüber entstanden ist. Du musst dir jedes Jahr total für deine Wiesen irgendwie noch was Neues kaufen.
Ja, unsinnig.
Und zwar auch bei Männern. Ich finde, Männer machen da einen richtigen Hype drum. Bei mir im Freundeskreis fängt dann jedes Jahr irgendwie so gegen August dann die Situation an, ja, ich brauche irgendwas Neues für die Wiesen. Dann geht es entweder um einen Hut, eine Tracht, neue Hemden, neue Socken oder irgendwie sonstige Sachen. Und dann diese Kombination aus Hemd, Weste, Janker und dann noch deinen Charivari, wo ich es echt schwierig finde, einen Charivari. Weißt du, was ein Charivari ist?
Natürlich weiß ich, was ein Charivari ist. Das ist das Geklimper, was du dir vor dein männliches Gemächt hängst, damit du da die Aufmerksamkeit hinziehst.
Genau, und die einzelnen Anhänger, das ist wie so ein Pandora-Armband. Charivari darf man sich eigentlich nicht selbst kaufen und auch die Anhänger nicht, die müssen mir geschenkt werden.
Ah ja. Also ich kenne das, mein Mann, muss man sagen, der trägt, den interessiert das ja gar nicht. Der trägt seine Lederhosen, es wird schönes Wetter im Frühjahr, dann zieht er sie an.
Ja, oder ihr geht gerade essen, dann zieht er sie auch an.
Wir waren auch schon in Paris und er ist mit der Lederhosen durch Paris gestiefelt. Wir waren in Italien, er hat die Lederhosen in Italien getragen.
The Bavarian also, in Paris.
Also tatsächlich muss man sagen, für meinen Mann ist es keine Tracht, sondern es ist ein Kleidungsstück. Ja. Und das finde ich, dann finde ich, ist es auch total legitim, das zu tragen. Also ich finde, Dirndl macht einfach eine schöne Figur, aber auch ich muss mal sagen, mittlerweile fühle ich mich mit dem Dirndl eher ein bisschen verkleidet. Also es ist halt nichts mehr.
Es ist nichts mehr Außergewöhnliches mehr. Das ist eigentlich dieser Zwang, dem du dann ausgesetzt wirst, weil es eben dann alle anderen auch machen.
Ja. Ja. Also früher bin ich auch im Dirndl noch einfach im Sommer durch die Gegend gelaufen, in den Biergarten gegangen, am Wochenende. Also das tatsächlich habe ich jetzt diesen Sommer nicht gemacht. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich mich damit so ein bisschen verkleidet gefühlt habe, dass es einfach aktuell nicht das typische Sommerkleid für mich auch war.
Und bei der Lederhosen, ich trage sie tatsächlich nur zu irgendwelchen Anlässen. Ich mag es inzwischen auch nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja.
Also es ist auch dieses Allgemeine, jeder trägt und dann wird dann so großer Hype drum gemacht, dass die Socken zu Lederhosen passen müssen und zum Hut und dann trägst du noch die passende Brille dazu und solche Sachen.
Das ist ja das Gute, das hat mein Mann auch gar nicht.
Ja,
der zieht da sein Polo-Pullover an, zieht sein Polohemd drunter, ihm ist das total schnurzegal, der zieht sich Sneaker an, weil er sagt, ich bin doch nicht bescheuert, das muss bequem sein. Ich gehe da auf die Wiesen und das ist halt ein riesiges Saufgelage, da muss ich aufstrahlen.
Genau. Und ich, Idiot, hat das halt dieses Jahr so gemacht, dass ich gesagt habe, ich ziehe keine Sneaker an, ich ziehe Haferschuhe an und die sind halt einfach unbequem.
Ja.
Und dann hast du halt deine Nachteile im Nachgang.
Ja, und das, wie gesagt, das finde ich eigentlich total angenehm, dass mein Mann da so entspannt ist, sage ich mal, und sagt, mir ist es wurscht, was die anderen, und der hat sehr schöne Janker, muss man sagen. Und dann sagt er, also die Lederhosen verträgt es, wenn es ein bisschen Bier drauf gibt, beim Janker bin ich mir nicht so sicher, den ziehe ich doch nicht auf die Wiesen an, bin doch nicht verrückt.
Ja, weil das ist ja auch eben inzwischen, also man muss ja ganz ehrlich sagen, so dieses dass irgendwas passiert oder sowas, hat ja in den letzten Jahren auch bei uns abgenommen, weil wir uns ja auch gar nicht mehr so sehr betrinken.
Ja, also...
Also, dass hier irgendjemand an diesem Kotzhügel, ich verstehe den auch nicht, ich war da noch nie, ich finde den richtig eklig. Ich
finde den auch eklig.
Ja, da bin ich noch nie gelandet.
Ich auch nicht. Also zum am Vorbeigehen.
Ja, halt. Genau, zum Vorbeigehen, weil du nach Hause wolltest bei den Zelten, aber das war es dann.
Ja.
Ja. Aber Janker sind auch was Schönes, ja.
Ja. Und weißt du, was das älteste Fahrgeschäft auf der Wiesn ist, was es noch gibt?
Der Topspin.
Nein, der
ja, was Fast. Denn? Das ist doch Antwort ist Antwort.
Der Toboggan und die Krenoline.
Die Krenoline, ich glaube, das ist das mit den Booten hin und her, oder? Mit diesen Schiffchen.
Nee, zum Anstoßen? Das ist tatsächlich, die Krinoline ist ein Karussell, was wie ein Reifrock ist, wie eine Krinoline. Und das geht so ein bisschen hoch und ein bisschen runter und das ist halt einfach ein, ja, so ein Karussell. Und der Toboggan, das ist das Ding am Anfang, wo du zuerst über diesen Slide nach oben wirst und dann runter. Ja. Und wo die Leute das gerne betrunken ausprobieren und dann auf dem Hintern landen.
Oh ja, genau. Also das habe ich ja, also ich kann es nicht erzählen, ich tue es trotzdem, aber da bin ich ja mal klang- und sanglos echt gescheitert im betrunkenen Zustand. Da gibt es auch irgendwo ein Video, das wird aber nicht veröffentlicht.
Also ich muss sagen, meine Oma fand es immer ganz toll, mich als Kind da zum Toboggan zu schleppen und dann bin ich da hochgefahren. Und das fand ich für mich als Kind einfach so unangenehm, weil die ziehen dich ja mit Schwung da hoch. Und als Kind hast du einfach noch nicht so starke Gelenke. Und das hat immer total gerissen in der Schulter. Und das hat mir einfach als Kind wehgetan. Und deswegen habe ich mit dem Toboggan einfach leider gar keine guten Assoziationen. Wobei ich das super lustig finde, unten zu stehen. Und ich bin natürlich dann auch schadenfroh, ne?
Also ja, deshalb stehen ja die Leute auch da. Um dann zu schauen, wer es tatsächlich schafft und wer es nicht schafft, obwohl sie es selbst nicht hinkriegen würden.
Ja, das stimmt.
Das ist halt der Punkt.
Gut. Und das Essen auf der Wiesn, womit wir zu unserem Wichtigsten kommen. Das Essen auf der Wiesn. Was isst du am liebsten auf der Wiesn?
Auf der Wiesn, das ist tatsächlich, also ich mag die Ochsensemmeln aus der Ochsenbraterei natürlich, die du dir auf die Hand geben lassen kannst, finde ich richtig gut. Die hole ich mir immer so zum Abschluss. Und ansonsten ist das so dieser Standard mit Oberster, Würsten, Kaiserschmarrn esse ich halt auch gerne. Mhm. Und halt halbes Hähnchen, Mai. Aber das ist so der Klassiker.
Okay.
Und bei dir?
Also für mich sind natürlich die Schokofrüchte total wichtig. Ah. Ich liebe Schokofrüchte. Finde ich richtig gut.
Diese Schokofrüchte, da hatten wir waren ja letzte Woche essen. Da war ja auch irgendwie, da hast du so ein Faible für, oder?
Oh, liebe ich.
Geht es um den gesundheitlichen Aspekt, dass du denkst, du tust dir was Gutes?
Ich tue mir was Gutes.
Ah ja, stimmt.
ja, tatsächlich. Also nee, ich mag die Schokofrüchte, mochte ich eigentlich als Kind schon. Fand ich super gut.
Gebrannte Mandeln, fällt mir ein.
Ja, gebrannte Mandeln sind auch gut.
Ja.
Das stimmt. Also Schokofrüchte und ich liebe Ente.
Ja.
Ich finde Ente richtig gut.
Die ist auch von der Entenbraterei richtig lecker.
Ente ist auf der Wiesn auch richtig, richtig
oder
gut.
Oder Knödel mit Soße.
Oh, Kloß mit Soße, ja, das ist auch geil. Kloß mit Soße, das ist auch super gut.
Oh Gott.
So, wenn wir jetzt vom Essen reden.
Ja.
Ja,
das war so toll.
Was hast du bestellt?
Das war so toll. Also das war ja wirklich der Hammer.
Was hast du bestellt?
Also ich kann dir sagen, was ich bestellt habe. Ich wollte noch den Kriterienkatalog raussuchen, weil ich mir den immer noch nicht abgespeichert habe. Ich habe mir eine halbe Ente bestellt beim Café Voilà. Mhm. Das sagt dir doch was. Café Voilà, das ist ja die Institution, im Franzosenviertel. Und die haben seit neuestem, kannst du dort auch über Uber Eats eben bestellen. Und das habe ich gemacht. Mhm. Und ich dachte mir, es könnte ein bisschen seltsam sein, weil die neben irgendwie Pizza, Pasta auch dann diese bayerischen Gerichte hatten. Aber ich war ja so begeistert. Das war wirklich eine der besten Enten, die ich bisher gegessen habe.
Boah.
Und das auch noch per Lieferdienst.
Neidisch.
Ja, du warst ja
bin
auch richtig neidisch. Das war
ja,
richtig,
ich war richtig neidisch.
Richtig gut. Ich habe mir extra noch, also es war eigentlich eine Viertelente und du konntest dann, glaube ich, für 5 Euro... noch eine andere halbe Ente mit dazu buchen, also bestellen. Und dann gab es alles getrennt gemacht. Blaukraut war getrennt abgepackt. Die Soße, die hat eine Woche gehalten, richtig viel war getrennt. Und dann kam noch die Ente, die nicht nur wirklich kross war und innen zart und auch noch gespickt mit Orangen.
Oh,
kannst
bitte.
Du dir das vorstellen? Die war gefüllt mit Orangen.
Oh.
Ja?
Gott.
Die war ja so toll. Das war ja so genial. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ich möchte gar nicht mehr darüber reden.
Also unabhängig von irgendwelchen, ob der Lieferdienst jetzt gut war oder Umweltfaktoren, das war ja so ein Erlebnis. Da gebe ich einfach direkt mal die 10 von 10. Also das war richtig geil.
Okay.
Ja. Das seht ihr auch auf den Fotos.
Ja.
Und du hattest kein gutes Erlebnis?
Nee, ich hatte gar kein gutes Erlebnis. Also ich habe zuerst, und jetzt sage ich es auch einfach, weil das war wirklich eigentlich eine Frechheit, muss ich sagen. Ich habe im Winzerer Biergarten bestellt und hatte mir, ich esse gerne im Bayerischen Wirtshaus, ehrlicherweise ein Jägerschnitzel mit Pommes, liebe ich. So, also im Winzerer Biergarten bestellt. Erstmal hat es ewig lang gedauert, bis das Essen kam. Und dann wurde, das war einfach, man kennt ja diese Styroporpackungen, die nicht dicht schließen.
Dieses Krupp-Pop oder so.
Ja, diese Styroporpackungen, die einfach nicht dicht zumachen. Und da wurde einfach dieses Jägerschnitzel mit der Pilzsoße reingeschmissen. Und dann wurde das mit dem Fahrradkurier zu mir gefahren. Dementsprechend ist natürlich das, weil damit muss man einfach rechnen, wenn man ein Jägerschnitzel verschickt, dass das nicht 100% immer gerade sein kann, ist alles umgekippt. Und sogar der Bote, der arme Kerl, muss man wirklich sagen, es war ein sehr netter, und da gehen jetzt wirklich mal Props raus an Uber Eats und an diesen Boten, der sehr nett war. Der stand ganz verzweifelt vor der Tür und hat gesagt, ja, bitteschön Ihre Bestellung. Und ich habe gesagt, ich möchte diese Bestellung so nicht haben, weil ich das, also das muss man ja anständig verpacken. Und dann hat er gesagt, gut, dann storniert er mir die Bestellung, weil das kann er wirklich verstehen. Und er tat mir so, so leid. Dann habe ich in diesem Restaurant Winzerer Biergarten angerufen und habe gesagt, diese Bestellung wird jetzt storniert. Dann sagt mir doch die Köchin, also ich habe alles anständig verpackt, dass der Bote das nicht anständig gefahren hat. Und ich meine, der fährt mit dem Fahrrad. Ja. Ja, also man muss damit rechnen, da geht's mal hoch, da geht's mal
klar,
runter,
da geht's rechts, ja gar links nicht, und
so
weiter. Der kann das gar nicht beeinflussen.
Der kann das gar nicht austarieren.
Der kann
ja
das gar nicht so
also es ist nicht ihre Schuld, dass das nicht funktioniert hat. Sie trifft da überhaupt keine Schuld. Dann dachte ich mir, naja, so Selbsterkenntnis, man hätte sagen können, oh, das tut uns leid, entschuldigen Sie bitte. Natürlich, das ist vielleicht nicht gut verpackt gewesen, ja. Wir werden uns drum kümmern.
Wir müssen irgendwas im Prozess ändern, anderes Verpackungsmaterial holen. Das
aber
vielen Dank für Ihre Beschwerde, das haben wir ja schon öfters gehört. Wir sind dabei, das Ganze umzustellen, um halt die Kundenzufriedenheit hochzuhalten.
Also, und deswegen kriegt Winzerer Biergarten, erstmal war die Verpackung nicht nachhaltig, über den Geschmack kann ich nichts sagen, aber für diese Unfreundlichkeit einfach und diese wirklich schlechte Verpackung 0 Punkte. Ich hatte natürlich Hunger, war ziemlich hangry dann auch, weil mein armer Mann musste das dann alles ausbaden. Und dann habe ich in der Augustina, jetzt muss ich selber mal kurz nachgucken, wie das hieß.
Hat er keine Schokofrüchte zur Hand, die er dir geben konnte?
Nein.
Ah, oh, Mist.
Ja. Ich habe dann im Augustiner Bürgerheim bestellt. Da hat mein Mann einen Beilagensalat noch bekommen. Ich hatte das Jägerschnitzel und die Pommes. Pommes im Lieferdienst, naja, sind halt immer so ein bisschen labbrig. Aber alles in allem, muss man sagen, war es okay. Die Verpackung war nachhaltig. Und oh, Wunder, oh Wunder, soll ich dir was sagen, wie das eingepackt war?
Nein, etwa luftdicht oder beziehungsweise ordentlich eingepackt oder nochmal
separat. Die hatten das nochmal zusätzlich in einem Packpapier, in so ein Butcher's Paper, was innen beschichtet ist, eingepackt, dass das nicht ausläuft.
Ja, gut so.
Also, von dem daher würde ich dem Ganzen gute, solide, es ist bayerische Küche und ich muss mich fürs Foto entschuldigen, weil tatsächlich
Es gibt einfach Gerichte.
Nee, ich hatte Bratkartoffeln.
Es gibt einfach Gerichte, die kannst du schlecht fotografieren. Jägerschnitzel mit Soße sieht halt schwierig aus.
Sieht aus wie schon mal gegessen, muss man sagen, aber geschmacklich war super und deswegen würde ich trotzdem 7,5 von 10 Punkten geben. Aber ehrlicherweise muss man sagen, wie auch immer, da werde ich nie wieder bestellen und da würde ich auch nicht zum Essen hingehen.
Ja.
Weil mich das einfach auch menschlich so enttäuscht hat, dass einfach die Schuld einfach auf den Fahrer umgeladen worden ist, der wirklich, wirklich sich bemüht hat, sehr bemüht war.
Ja.
Und wenn ich Uber Eats bestelle, dann muss ich damit rechnen, dass einfach 80% mit dem Fahrrad kommen und dann muss ich meine Sachen, die ich versende, auch so verpacken.
Richtig. Und da trifft den Uber-Fahrer, der ja tatsächlich nur transportiert, einfach überhaupt keine Schuld.
Keine Schuld.
Und diejenigen Lieferfahrer, die ich bisher hatte, das war immer reibungslos. Auch klar, es ist ein bisschen schwierig, dass man sieht, wo sie jetzt gerade sind, aber das bringt einfach den Vorteil, dass man ich mache es zumindest so, dass ich vor die Haustür gehe mit dem Trinkgeld in der Hand und dann schon auf sie warte, weil ich nicht weiß, ob, wenn ich es an das Restaurant das Trinkgeld digital gebe, ob es tatsächlich auch ankommt.
Habe ich schon von mehreren gehört, dass das gar nicht ausgezahlt
genau.
wird.
Genau, und deshalb mache ich es einfach direkt, und damit sie sich auch freuen.
Ja.
Ja. Gut, dann haben wir es für heute.
Ja.
Schönes Wochenende.
Dankeschön dir auch.
Das war's für heute bei Ignorant Isarant.
Euch regt auch ständig was auf? Ihr kennt Berufe, die niemand versteht, oder Lieferdienste, die entweder völlig überbewertet oder total unterschätzt sind?
Dann schreibt uns auf Instagram @ignorantisarant.
Wir freuen uns auf eure Aufreger, Berufsfragen und Lieferdienstgeheimtipps.
Und vielleicht granteln wir das nächste Mal ja schon für euch.
Und vergesst nicht, nur wer sich aufregt, der lebt.